Das ist der Podcast von Arbeit und Arbeitsrecht, dem Personalmagazin für Arbeitgeber. Mein Name ist Andreas Krabel und ich bin der Chefredakteur der AUA. In der Reihe Kurz gefragt sprechen wir regelmäßig mit Dr. Jan Tibornellay. Er ist Fachanwalt für Arbeitsrecht und Partner bei Bluse in Frankfurt.
Auf LinkedIn informieren wir Sie über jede neue veröffentlichte Folge unserer Kurz-Gefragt-Reihe. Jetzt LinkedIn-Follower werden, um keine AUA-Podcast-Folge mehr zu verpassen. Den Link dazu finden Sie in der Folgenbeschreibung.
Herzlich willkommen, lieber Dr. Lellay, zu einer neuen Folge Kurz gefragt. Heute wollen wir sprechen über Sanktionsmöglichkeiten nach Pflichtverletzung eines Compliance Officers. In dieser Folge steht wieder einmal ein Fall aus der Praxis im Mittelpunkt, entschieden diesmal vom Arbeitsgericht Offenbach im November 2025. Melden sich Whistleblower zu Wort, genügt kein schematisches Vorgehen nach Schema F. Qualität ist gefragt und der Einzelfall ist wie so oft entscheidend. Welche Pflichten treffen die Verantwortlichen und welche Sanktionsmöglichkeiten stehen dem Arbeitgeber bei Pflichtverletzungen zur Seite? Lieber Dr. Lellay, zunächst einmal, welcher Sachverhalt liegt in unserem Fall zugrunde, der zwei Urteile des Arbeitsgerichts Offenbach zur Folge hatte?
Es ist ein Compliance-Sachverhalt, Herr Krabbe, Sie hatten es ja gerade schon zu Recht angesprochen. Ein General Counsel steht da im Mittelpunkt des Geschehens. General Counsel, also ein Leitender Mitarbeiter einer Rechtsabteilung oder Leiter der Rechtsabteilung, je nachdem, wie das da intern gehandhabt worden ist. Auf jeden Fall eben eine leitende Person mit rechtlichem Hintergrund in einem internationalen Konzern. Und da kam es dann so, dass ein Hinweisgeber, ein Whistleblower, Unregelmäßigkeiten im Geschäftsprozess des Konzerns meldete. Da ging es um eine Tochtergesellschaft, wo also höhere Margen erzielt wurden mit unlauteren Praktiken. Die Details sind jetzt hier gar nicht so wichtig. Auf jeden Fall, das wurde also gemeldet und es wurde dann ein Untersuchungsteam, wie das ja auch in einer guten Compliance-Organisation sein soll, gebildet. Dann wurde dieses Team losgeschickt. Der Compliance-Officer war in dem Team drin und auch dieser General Counsel. Dann kommt es aber dazu, dass dieses Team nicht gut arbeitete. Das hat also Schwierigkeiten gehabt, den Arbeitsauftrag ohne kritikwürdiges Verhalten zu erfüllen. Da wurde zum Beispiel die Konzernrevision nicht eingebunden. Teilweise waren sogar Leute in dem Team, die in einem gewissen Verhältnis standen zu diesen Vorgängen. Und dann, und das wird dann ganz besonders schwierig, im Weiteren der Abschlussbericht, dafür brauchten die also circa 11 Monate. Das ist also etwas lange gewesen. Und erst dann kommt es dazu, dass da Kündigungen ausgesprochen wurden.
Ja, also schon ziemlich große Probleme, die Sie da ansprechen. Wird das Gericht entschieden und ist die Begründung, die jeweils geliefert wurde, so nachvollziehbar?
Aus meiner Sicht ist die nachvollziehbar, was meiner Meinung nach für einen gewissen Nachteil der Entscheidung gesorgt hat, dass es also so in so einer Compliance-Organisation spielte und man sich vielleicht gedacht hat, Menschenskinders, das darf denen doch nicht passieren. Aber es sind alles eben doch nur Menschen. Hier kam es, ich hätte fast jetzt gesagt, wie es kommen musste, Herr Krabbel. Es wurden ja zwei Kündigungen ausgesprochen, einmal eine außerordentliche fristlose und dann eine ordentliche. Und die außerordentliche fristlose, Stichwort 11 Monate, nicht? Die hatten 11 Monate gebraucht. Das können sich unsere Hörerinnen und Hörer schon denken. Die scheiterte dann an der berühmten 2-Wochen-Frist des Paragraphen 626 Absatz 2 BGB. Sagt das Gericht aber auch, nun ja, also wenn wir über die ordentliche Kündigung sprechen, die Messen wäre dann ja nur in Anführungszeichen am Maßstab des Paragraphen 1 Absatz 1 Absatz 2 Kündigungsschutzgesetz, also sozial gerechtfertigte, verhaltensbedingte Kündigung. Und da sagte man dann diesem General Counsel, du, also ich sagte natürlich nicht du, nicht, aber die sagten so, du hast Überwachungskontroll- und Schadensabwehrpflichten gegenüber dem Unternehmen, für das du arbeitest, und das hast du schwerwiegend verletzt und deswegen darf das Unternehmen dich auch verhaltensbedingt ordentlich kündigen. Und zwar ohne Abmahnung.
Ja, dann haben wir diesen Fall, nehmen wir den mal als schönen Appetizer und gehen jetzt das Ganze einmal durch. Zunächst sieht das Hinweisgeberschutzgesetz die Pflicht zur Einrichtung einer Meldestelle vor. Wie geht man hier vor?
Ja, richtig. Es sieht es so vor und das haben ja auch viele Unternehmen schon gemacht. Wobei ich am Freitag habe ich einen Vortrag gehört, da wurde gesagt, dass das angeblich alles nicht richtig gemacht würde. Das kann ich nicht bestätigen. Im Gegenteil, ich kenne viele Unternehmen, die das vorbildlich tun. Die erfüllen nämlich die gesetzlichen Pflichten. Die gibt es ja seit dem Jahr 2023. Das kann man nachlesen. Paragraph 12, Hinweisgeberschutzgesetz. Unternehmen ab 50 Beschäftigte müssen eine interne Meldestelle einrichten. Eine interne Meldestelle einrichten und die muss vertraulich arbeiten können und unabhängig arbeiten können und die wird mit geschulten Mitarbeitern besetzt, typischerweise aus der Rechts- oder der Compliance-Abteilung, kann aber auch ein externer Dienstleister sein wie ein Ombudsmann, an der die Meldungen dann weitergereicht werden. Wichtig ist eben, dass diese Meldestelle, ob nun intern oder extern, unabhängig arbeitet, keine Interessenkonflikte hat und eben mit sicheren Meldekanälen arbeitet. Da werden mündliche und schriftliche Meldungen möglich sein. Typischerweise heute ist das über eine Software in vielen Unternehmen getan. Es gibt aber auch noch diese sogenannten Compliance-Briefkästen, nicht, wo man das also ganz oldschool, hätte ich jetzt fast gesagt, als Meldung, Papiermeldung einwerfen kann.
Ja, und jetzt können wir uns vielleicht mal die Parallelen zum Fall anschauen und einmal kurz darstellen, wie es denn eigentlich laufen sollte. Was sieht denn das Gesetz nach Eingang einer Meldung vor? Welche Schritte muss der Arbeitgeber jetzt ausführen?
Das ist, da legen Sie ja gerade den Finger in die Wunde und das ist, denke ich, auch, was dieses Stirnrunzeln der Entscheidung, diese Entscheidung, das Stirnrunzeln hervorgerufen hat. Nicht das Ergebnis der Entscheidung, sondern der Sachverhalt, weil man sich nämlich doch zu Recht gesagt hat, Menschenskinders, in so einer Umgebung wird so offensichtlich das, was das Hinweisgeberschutzgesetz sagt, missachtet. Also missachtet in dem Sinne, dass der Paragraph 17 Hinweisgeberschutzgesetz ja ganz klare und aus meiner Sicht wirklich hilfreiche Regeln aufstellt, wie so etwas tun, wie man so etwas umsetzen kann. Da kann man nämlich nachlesen, dass die Meldestelle dem Hinweisgeber den Eingang der Meldung zwingend innerhalb von 7 Tagen bestätigen soll. Dann beginnt nämlich die inhaltliche Prüfung, die Aufklärung des Sachverhalts, das Einholen von weiteren Informationen, gegebenenfalls Folgemaßnahmen. Das ist ja die interne Untersuchung, die in dem Fall ja auch stattgefunden hat, eben aber nur viel zu langsam. Und spätestens nach 3 Monaten muss der Hinweisgeber ja schon eine Rückmeldung über die ergriffenen und geplanten Maßnahmen erhalten. Das steht alles im Paragraph 17 Hinweisgeberschutzgesetz drin. Das heißt also, das Gesetz sagt ja selber schon, dass Aussitzen keine Option ist. Und deswegen auch meine Empfehlung immer wieder, das Gesetz, der 17 Hinweisgeberschutzgesetz, ist eine sehr, sehr gute gesetzliche Checkliste zu dem Gang einer Meldung beziehungsweise zu dem Bearbeiten von Meldungen von Hinweisgebern.
Ja, vielleicht kann das ja die Basis sein oder anders gefragt, reicht das vielleicht sogar aus? Oder noch anders gefragt, machen interne Verfahrensordnungen als Ergänzung zu diesen gesetzlichen Mindestanforderungen Sinn?
Die machen aus meiner Sicht Sinn. Das Gesetz, wie gesagt, ein sehr gutes Gerüst vor, das meiner Meinung nach aber dann eben nicht mehr ausreicht, wenn wir es mit größeren Unternehmen und insbesondere auch Konzernstrukturen zu tun haben. Das war ja auch der Fall Arbeitsgericht offen. Bach, also wenn da mehrere Unternehmen zum Beispiel beteiligt sind oder die Compliance-Abteilung oder die Meldestelle für mehrere Unternehmen zuständig ist. Interessanterweise, eigenartigerweise, merkwürdigerweise gab es ja auch sogar eine solche Verfahrensordnung in diesem Fall dort, die nämlich regelte, dass zum Beispiel die Konzernrevision einzubinden sei. Das haben die einfach nicht gemacht. Also die regelte auch, wer die Aufklärungsverantwortung hat. Also solche Vorgaben verhindern dann eben auch, dass solche Untersuchungen im Sande verlaufen oder zumindest dann auch festzumachen, wenn es Verstöße gegen die Verfahrensordnung gibt, wo die Verstöße liegen und wer dann auch dafür, ich will es mal offen ansprechen, die Verantwortung trägt. Also es werden Zuständigkeiten definiert, Eskalationsstufen definiert und auch Dokumentationspflichten. Also mit einem Wort, eine solche Verfahrensordnung macht Sinn.
Ja, wer ist denn dann eigentlich, wie in unserem Fall zu sehen, verantwortlich, möglicherweise sogar zusätzlich verantwortlich zu den Personen, die sich ja aufdrängen im Unternehmen und im Rahmen einer Meldung? Welche Pflichten haben diese Menschen konkret?
Wenn wir das nochmal zurücknehmen auf den Paragraphen 17 Hinweisgeberschutzgesetz, sind ja primär zuständig die Personen, die Meldestelle betreuen. Typischerweise ist es auch der Compliance Officer. Also das sagt das Gesetz, ja, da kommt das Sachverhalt an. Und da wird er unvoreingenommen im besten Fall noch zügig eben aufgeklärt. Und dann gibt es häufig, und das ist ja in Verfahrensordnung dann auch vorgesehen, dass Untersuchungsteams gebildet werden, insbesondere dann, wenn wir es mit größeren Unternehmen zu tun haben, Konzernstrukturen zu tun haben, gibt es dann auch die entsprechende Verantwortungsverteilung. Das Ziel ist immer die objektive Sachverhaltsaufklärung und auch die Schadensabwehr. Und dann natürlich, und das ist ein wirklicher Kardinalfehler, das darf einfach nicht passieren, es dürfen nie Personen in die Untersuchung eingebunden sein, die selbst von den Vorwürfen betroffen sind. Das ergibt sich schon aus gesundem Menschenverstand. Es passiert aber trotzdem in der Praxis immer wieder. Das heißt also, hier ist es wichtig, dass die Verfahrensordnung auch da die klaren Verantwortlichkeiten benennt und die klaren Grenzen zieht.
Ja, dann kommen wir vielleicht nochmal zum Compliance Officer, der vermutlich sehr viel delegieren kann und muss. Was ist seine Rolle und welche arbeitsrechtlichen Pflichten treffen ihn denn auch?
Der Compliance Officer ist ja ein relativ neuer Spieler in dem großen Feld, dem großen arbeitsrechtlichen Feld, wenn ich das mal so sagen darf, relativ neu, auch nun ja schon seit vielen Jahren dabei, aber immerhin relativ neu noch. Der Compliance Officer ist ein, ich habe das mal nachgelesen, das fand ich so gut, die Formulierung hat mir gut gefallen, ist das Herzstück der Regelüberwachung im Unternehmen. Nicht? Also Compliance ist ja Regeleinhaltung, Regelüberwachung. Und die Hauptpflicht besteht dann eben darum, Rechtsverstöße zu verhindern, vor allen Dingen, das muss man ja auch sagen, Prävention. Und wenn sie nun geschehen, aufzudecken und zu sanktionieren. Der ist manchmal verglichen worden und ich finde, da gibt es auch strukturelle Ähnlichkeiten mit dem betrieblichen Datenschutzbeauftragten, mit dem großen, großen Unterschied, dass es keine gesetzliche Vorschrift gibt, die einen Compliance Officer, zumindest nicht im außer Finanzdienstleistungsbereich vorschreibt, aber trotzdem gibt es ihn häufig, immer häufiger, und er ist dann eben die zentrale Anlaufstelle für die Compliance-Organisation im Unternehmen. Manchmal auch in einer Vollzeitstelle, das gibt es also auch immer häufiger, abhängig von der Unternehmensgröße, Stichwort auch Konzernstrukturen natürlich, gibt es ja auch ganze Compliance-Abteilungen, oder in kleineren Strukturen manchmal als Nebenjob in Anführungszeichen, ohne das jetzt unter zu bewerten, aber das kann auch angemessen sein.
Ja, was ist die Konsequenz von Pflichtverstößen? Also logischerweise arbeitsrechtliche Konsequenzen kommen da auf einen zu, aber gibt es darüber hinaus noch mögliche Dinge, die drohen?
Ja, die Dinge, die drohen, die spielen sich in diesen Fällen ja auf mehreren Ebenen ab, und ich will jetzt mal mit der ganz höchsten Flughöhe anfangen. Das ist nämlich die Außenwirkung. Natürlich abhängig von dem Compliance-Verstoß, auch übrigens abhängig von der Branche, von der Unternehmensart, wo das spielt, ist es die Außenwirkung. Die Außenwirkung, die im schlimmsten Fall ja sogar erreichen kann zu massiver Medienöffentlichkeit, nicht? Also der berühmt-berüchtigte Reputationsschaden, manchmal auch flankiert durch strafrechtliche Konsequenzen. Also wenn das Ganze eben in den strafrechtlich relevanten Bereich reingeht, Stichwort Hausdurchsuchungen durch Ermittlungsorgane, Staatsanwaltschaft und Polizei, also der Reputationsschaden als gravierendste Außenkonsequenz. Und wenn man sich dann weiter nach innen vorarbeitet, dann sind da sicherlich die Dinge zu nennen, die dann die Reputation des Unternehmens nach innen betreffen, also der Vertrauensverlust der eigenen Belegschaft, vielleicht auch in die Führungskräfte oder die Führungsriege insgesamt. Und dann solche Dinge wie Schadenersatzansprüche, die sich dann konkretisieren können auf die einzelnen Beteiligten. Typischerweise in Korruptionsfällen zum Beispiel Rückforderung von Korruptionsgeldern, also von erlangten finanziellen Mitteln. Das sind alles Dinge, die neben dem rein arbeitsrechtlichen, also Abmahnung, ordentliche, außerordentliche, verhaltensbedingte Kündigung eine Rolle spielen können. Und dann eben auch wieder nach außen gerichtet, um dahin zurückzuspringen, die Sanktionen, die nicht strafrechtlicher Relevanz sind für ein Unternehmen. Das sind Kartellbußen, das sind Bußgelder von Datenschutzaufsichtsbehörden und. Also das Ganze ist sehr, sehr vielschichtig, immer natürlich abhängig von dem Unternehmen selber und von dem Verstoß selber.
Ja, genau. Wir haben jetzt so ein bisschen über die Compliance Officer auch gesprochen. Gibt es da Besonderheiten, Unterschiede im Vergleich zum General Counsel?
Ich denke, die gibt es vor allen Dingen in dem Sinne, dass man, das soll sich jetzt nicht komisch anhören, aber man soll sich von diesem fancy Titel General Counsel nicht blenden lassen. Letztendlich ist ja der General Counsel nicht mehr und nicht weniger als ein mindestens führender Mitarbeiter einer Rechtsabteilung, möglicherweise sogar der Leiter oder die Leiterin der Rechtsabteilung. Es kommt immer darauf an, wie das gesehen wird. Also wenn man es aus dem angloamerikanischen Bereich einfach überträgt, ist es an sich immer der Chef der Rechtsabteilung. Und das sind natürlich Leute, die in einer herausgehobenen Stellung im Unternehmen sich befinden, auch herausgehobene Überwachungs- und Kontrollpflichten haben und auch neben dem Compliance Officer, das ist sicherlich auch keine gute Idee, das in einer Person zu haben, aber eben neben dem Compliance Officer besondere Treuepflichten durch ihre exponierte Stellung auch ihrer typischerweise weit überdurchschnittlichen Vergütung haben. Da sind die Gerichte aus meiner Sicht eben auch strenger als mit normalen, Anführungszeichen, Arbeitnehmern. Das wird dann abgeleitet aus dem Paragraphen 241 Absatz 2 BGB, die Treuepflichten. Und das lässt sich aus meiner Sicht eben auch hören, wenn man sich einfach mal auch im Tatsächlichen vor Augen führt, mit welchen Aufgaben und welchen Befugnissen solche Mitarbeiter in Unternehmen ausgestattet sind.
Ja, dann lassen wir uns zum Abschluss vielleicht nochmal zurück zum Fall kommen. Im Rahmen der Kündigung stand dort mal wieder die 2-Wochen-Frist im Mittelpunkt. Warum wird das so oft problematisch bei einem Gleichlauf von internen Ermittlungen und kündigungsrechtlichen Sachverhaltsaufklärungen?
Das ist völlig richtig, ja, gerade was Sie sagen. Das ist der Stolperstein, von dem man ja schon rechnet, dass er kommt, nicht? Also komischerweise, wobei man ja sagen muss, es gibt ja fast nie die Fälle, wo man dann sagen kann, die haben das einfach vergessen, die 2-Wochen-Frist. Das muss man der Fairness halber ja wirklich sagen. Häufig ist es eben einfach so, dass man die 2-Wochen-Frist in der Praxis schon kennt. Die Leute wissen also, worum es geht, und sie schaffen es trotzdem nicht innerhalb der 2 Wochen, oder die Rechtsprechung hat da ja auch Möglichkeiten eröffnet, das ein bisschen zu verlängern, untechnisch gesprochen, schaffen es eben trotzdem nicht. Und ich denke, das ist dieses Spannungsverhältnis zwischen der Sachverhaltsaufklärung, die man ja möglichst detailliert, möglichst umfangreich, möglichst wasserdicht betreiben will, und dem Punkt, wo man sagen muss, hier müssten wir an sich, oder hier sind wir an den Punkt gelangt, wo wir zum Beispiel mindestens eine Verdachtskündigung schon aussprechen könnten. Das ist ja übrigens dann auch der Notnagel, den man da nehmen sollte in der Praxis. Also das ist meiner Erfahrung nach diese Schwierigkeit, dieses Spannungsverhältnis zwischen der gewünschten, möglichst umfangreichen, möglichst detaillierten Sachverhaltsaufklärung und dem Zeitdruck, der da entsteht durch die gesetzliche Frist des Paragraphen 626 Absatz 2 BGB. Wie gesagt, das BAG hat da ja so ein paar Schlupflöcher eröffnet, aber die darf man eben auch nicht unterschätzen oder überschätzen, will ich sagen. Überschätzen darf man die nicht. Die Frist, die ist hart.
Ja, und ganz zum Schluss, wenn man gut zugehört hat, könnte man sich die Stichpunkte vermutlich schon alleine machen, aber wir wollen die nochmal aufzählen. Wie sollten sich denn Unternehmen aufstellen, um die hier diskutierten Problemfelder zu umgehen und gesetzeskonform insgesamt zu handeln?
Ich sage zu Anfang, Herr Krabbel, das, was unsere Hörerinnen und Hörer natürlich wissen, wenn sie den Schwellenwert erreichen, Stichwort 50 Beschäftigte, müssen sie eine interne Meldestelle haben, Paragraph 12 Hinweisgeberschutzgesetz. Dann kann man eben daran denken, ob man eine Verfahrensordnung integriert beziehungsweise eine Verfahrensordnung aufstellt, auch vielleicht für das Untersuchen von Compliance-Fällen, die nicht über die interne Meldestelle kommen. Das kann ja auch sein, nicht, dass Compliance-Fälle auch so untechnisch gesprochen hochkommen. Schulung ist aus meiner Sicht eben wichtig. Das hat auch mit dieser 2-Wochen-Frist zu tun. Dann denke ich, dass gerade die Kolleginnen und Kollegen, die in den Führungskräften, in den Führungspositionen sitzen, Stichwort General Counsel, die müssen einfach wissen, dass mit den besonderen Rechten, die mit ihrer Position verbunden sind, auch besondere Pflichten verbunden sind. Und das ist, denke ich, in einer gewissen Weise auch ein Weckruf, der da aus dem Arbeitsgericht Offenbach kam in die Compliance-Community.
Ja, ganz herzlichen Dank, lieber Dr. Lelei, für diese Folge. Wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüss, bis dahin.
Dankeschön, auf Wiederhören.
Jetzt exklusiv für unsere Podcast-Hörer. Die AUA-Redaktion hat Ihnen in einem White Paper Musterformulierungen zur Mitarbeiterbindung zusammengestellt. Vom Thema Tiere im Betrieb bis hin zum Desk-Sharing. Laden Sie jetzt unsere Formulierungsvorschläge und Musterbetriebsvereinbarungen auf www.aua-online.de/musterformulare kostenlos herunter oder klicken Sie in die Shownotes.